Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Deutschland feiert dieses Jahr nicht nur 30 Jahre deutsche Einheit, sondern auch 30 Jahre Sachsen-Anhalt. Über dieses Bundesland und seine Identität werden wir berichten. Außerdem haben wir ein Porträt im Programm über die 24-jährige Aktivistin Glass Ye-Wong, die aus Sicherheitsgründen von Hongkong nach Hamburg gezogen ist. Und von dort versucht sie aus der Hansestadt für mehr Demokratie in ihrer Heimat zu kämpfen. Und wir berichten über die Fraktionsaustritte in Niedersachsen, die der AfD ordentlich zu schaffen machen. Diese Themen bis 2:30 jetzt bei Deutschland heute. Da war ich 12 Jahre alt und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir im Erdkundeunterricht einen Atlas bekamen. Und da gab es dann die Hausaufgabe, zu den alten Bundesländern müssen wir nun auch die neuen Bundesländer raussuchen und lernen. 5 kamen dazu, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Wolfgang Böhmer, der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sagte mal, wir sind ein Kunstprodukt, das letztlich am Schreibtisch entstanden ist. Was aus diesem Kunstprodukt Sachsen-Anhalt geworden ist und wie es vor allem in puncto Identität heute aussieht, das hat unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach recherchiert.
Ein Treffen mit Autorin Valerie Schönjan in Magdeburg. Das Café heißt Neuzeit und da sind wir schon mitten im Thema. Denn um die neue Zeit nach 1990 soll es gehen. Schönjan ist fast auf den Tag so alt wie Sachsen-Anhalt. Die Journalistin und Autorin aus Magdeburg ist Ende September 1990 geboren. Nur wenige Tage, bevor das Bundesland Sachsen-Anhalt entsteht, beziehungsweise wiedergegründet wird, aber dazu später mehr. Identität, das ist Valerie Schönjans Thema. Aber das hat weniger mit Sachsen-Anhalt, sondern viel mehr zu tun mit dem Ostbewusstsein der Generation Nachwende, die in Ostdeutschland groß geworden ist. Aber fühlt sich Valerie Schönjan auch als Sachsen-Anhalterin?
Ich würde sagen, zuerst ich bin Magdeburgerin, dann würde ich sagen, ich bin Ossi. Das hat einfach mit meiner Beschäftigung gerade mit dem Osten zu tun. Und dadurch, dass Identität ja immer eine Konstruktion ist, ist das mir gerade irgendwie präsenter. Aber dann sehe ich mich auch als Sachsen-Anhalterin.
Wenn es in nationalen Debatten um den Osten geht, dann spiele jedoch meistens ein anderes Bundesland die Hauptrolle, Sachsen.
Es wird ja auch Sachsen-Anhaltern gerne gesagt, man hört ja gar nicht, dass du aus dem Osten kommst, weil man halt nicht Sächsisch spricht. Und dann erkläre ich den Leuten gerne, dass Sachsen-Anhaltinisch irgendwie so eine Mischung ist aus Sächsisch und Berlinerisch.
Sachsen-Anhalt, das ist nicht nur sprachlich eine Mischung, es ist auch ein Mischgebilde. 1990, das Jahr der Länderneugliederung in der DDR. Zuerst ist von 3 neuen Ostbundesländern die Rede, dann von 4. Erst in der letzten Variante war auch Sachsen-Anhalt mit dabei, zusammengesetzt aus den ehemaligen DDR-Bezirken Halle und Magdeburg. Sachsen-Anhalts ehemaliger Ministerpräsident Wolfgang Böhmer über die schwierige Identitätsfrage in Sachsen-Anhalt.
Das heißt, wir sind ein Kunstprodukt, das letztlich am Schreibtisch entstanden ist.
Heute ist Wolfgang Böhmer 84 Jahre alt und lebt in Wittenberg. 1990 ging er in die Politik, wurde Landtagsabgeordneter, später Finanz- und Sozialminister und 9 Jahre Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Der ehemalige CDU-Politiker erinnert sich.
Die Sachsen hatten einen König, auf den sie heute noch stolz sind und so weiter. Das alles gab es in Sachsen-Anhalt nicht. Wir waren der Rest bei der Länderneugliederung in Mitteldeutschland übrig geblieben ist.
Dabei gab es Sachsen-Anhalt ja schon mal. Nach dem Zweiten Weltkrieg schufen die Russen aus der ehemaligen preußischen Provinz Sachsen und dem Freistaat Anhalt das Land Sachsen-Anhalt. Nur 5 Jahre nach der Gründung musste es dem DDR-Zentralismus weichen. Während dieser Zeit war Halle die Landeshauptstadt. 1990 entschied sich allerdings eine Zweidrittelmehrheit der Landtagsabgeordneten für Magdeburg. Halle ging also leer aus. Um die Saalestadt herum die Chemiekombinate Leuna-Buna-Bitterfeld. Nach der Wende hieß es für zehntausende Arbeiter Arbeitslosigkeit. Zu der schwierigen wirtschaftlichen Situation kam die politische. Allein zwischen 1990 und 1994 hatte Sachsen-Anhalt 4 verschiedene Ministerpräsidenten. Anders die Lage in Sachsen, wo Kurt Biedenkopf die Rolle des Landesvaters einnahm. David Begrich, Soziologe aus Magdeburg.
Das Selbstbewusstsein der Sachsen, das war systemübergreifend oder systemunabhängig. Die Politik in Sachsen-Anhalt stand vor der Herausforderung, in allen Fragen ein eigenständiges Selbstbewusstsein herauszubilden. Und dass das nicht ohne Holpern ging, das wundert mich jetzt nicht.
Wolfgang Böhmer war sich dieser Tatsache bewusst und hat 2002 Wahlkampf mit einer Botschaft gemacht: Zuversicht. Der ehemalige Chefarzt warb mit dem Plakatslogan: Wir werden das Kind schon schaukeln. Noch heute werde er darauf angesprochen, sagt Böhmer. Er versteht das als Kompliment. Anders sah das damals die CDU-Parteichefin Angela Merkel. Ihr sei das viel zu unpolitisch gewesen. Bei einer Präsidiumssitzung platzte ihr deshalb der Kragen, erinnert sich Wolfgang Böhmer.
Und als Frau Merkel kam und das Plakat das erste Mal sah, da hat sie spontan gesagt: Was soll denn der Unsinn? Ich stand daneben. Ich wusste, da ist jetzt von mir die Rede und war etwas kleinlaut. Aber ich habe damals gesagt, wir versuchen es einmal anders.
Der Versuch hat geklappt. Der pragmatische Wolfgang Böhmer regierte 9 Jahre. Prägend in den ersten 2 Jahrzehnten in Sachsen-Anhalt die Abwanderung. Nirgendwo haben so viele Ostdeutsche ihr Bundesland verlassen wie in Sachsen-Anhalt. Auch Valerie Schönjan wollte nach dem Abi erstmal weg.
Aber gar nicht, weil ich dachte, ich muss jetzt unbedingt weg aus Magdeburg oder Sachsen-Anhalt, sondern weil ich dachte, man geht halt nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss. Und erst als ich dann, also ich bin zuerst nach Berlin gegangen und dann später nach München. Und erst als ich in München war, habe ich gemerkt, ah, okay, krass, man kann auch einfach da bleiben, wo man zur Schule gegangen ist. Und das machen da ganz viele.
Der Abwanderungstrend ist mittlerweile gestoppt. Inzwischen ziehen sogar etwas mehr Leute nach Sachsen-Anhalt als umgekehrt. Und die Sache mit der Landesidentität? Soziologe David Begerich aus Magdeburg sagt, Sachsen-Anhalt sei eben nicht so einfach zu greifen. Aber ohne Sachsen-Anhalt könne man auch die deutsche Geschichte nicht begreifen. Beispiel die Reformation in Wittenberg, das Bauhaus in Dessau. All das habe sich auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt ereignet.
Das heißt, das, was sich hier auf dem Territorium des heutigen Sachsen-Anhalt an wissenschaftlicher, kulturgeschichtlichen Ereignissen, Personen, Orten und so weiter vollzogen hat, ist so essentiell für die deutsche Geschichte, dass es nochmal eine andere Frage ist, ob das sozusagen in einer glatten Erzählung zusammengefasst werden kann. Das kann es für Sachsen-Anhalt, glaube ich, nicht. Sondern sehr viel stärker davon lebt, dass es einen Kontrast gibt.
Autorin Valerie Schönjan aus Magdeburg fragt sich, braucht es überhaupt eine Landesidentität?
Also ich habe halt nie eine Identität mit meinem Bundesland verbunden, sondern das war halt einfach das Bundesland, in dem ich irgendwie aufgewachsen bin. Und ich glaube halt, dass natürlich sich ja schon durchzieht, dass es einfach so zusammengepackt wurde. Aber ich würde das halt nicht nur negativ sehen, ne? Also es ist ja schon auch in Ordnung, so wenn du jetzt eben nicht total bundeslandpatriotisch irgendwie unterwegs bist.
Es bleibt also dabei. Sachsen-Anhalt ein Patchwork-Bundesland, zwar keine glatte Erzählung, aber immerhin schon 30 Jahre gemeinsame Geschichte. Vor allem ostdeutsche Geschichte.
30 Jahre Sachsen-Anhalt. Ein Beitrag war das von Niklas Ottersbach. Seit dem 1. Juli gilt in Hongkong das sogenannte Sicherheitsgesetz. Seitdem herrscht vielfach Panik und Angst in dem Land. Das Gesetz ermöglicht Peking, Handlungen unter Strafe zu stellen, die sich in irgendeiner Form gegen die Staatsmacht richten. Besonders die Demokratiebewegung steht unter ständiger Beobachtung. Etliche Aktivistinnen und Aktivisten haben Hongkong deshalb schon verlassen. Sie erhoffen sich im Ausland mehr Sicherheit und wollen die Daheimgebliebenen aus der Ferne unterstützen. Eine dieser Aktivistinnen ist die 24-jährige Glacier Wong. Sie ist von Hongkong nach Hamburg gezogen. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder hat sie besucht und sich von ihr erzählen lassen, wie sie von der Hansestadt aus für mehr Demokratie in Hongkong kämpfen möchte.
Der erste Eindruck: Glacier Wong ist ein offener Mensch, eine lebensfrohe Frau, die es ernst meint, die sich wohlfühlt in Hamburg.
It somehow feels like home.
Es fühlt sich ein bisschen so an wie bei mir zu Hause, denn hier gibt es die Fähren, die wir auch in Hongkong als öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Ich mag die Elbe und ich mag dieses Großstadtgefühl, das hier mit einer fast dörflichen Atmosphäre zusammenkommt. Das mag ich sehr gern.
Mit blütenweißer, gebügelter Bluse sitzt sie in einem Café im Hamburger Karo-Viertel. vor sich einen Chai-Tee, der beige Trenchcoat hängt neben ihr auf der Stuhllehne. Nach Deutschland verschlagen hat sie die Begeisterung für die hiesigen Datenschutzgesetze. An der Hamburger Uni arbeitet die Juristin Glasye Kwong an ihrer Promotion.
Ich versuche, einen rechtlichen Rahmen zu entwickeln, in dem klar definiert ist, was genau persönliche Daten überhaupt sind. Und um sie zu schützen, müssen wir genau erklären, was damit überhaupt gemeint ist.
Politisiert wurde sie von ihren Eltern und auch durch die Filme, die die ganz junge Glasye Kwong im Fernsehen sehen durfte.
Die einzigen Sendungen, die ich sehen durfte, waren die Nachrichten und Dokumentarfilme im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich fand das total interessant. Und mit 15 wurde ich dann Politaktivistin.
Sie schließt sich einer Gruppe an, die gegen Internetzensur in Hongkong eintritt und diesen Kampf nach 5 Jahren gewinnt. Heute, auch von Hamburg aus, engagiert sie sich immer noch für die Demokratiebewegung in ihrer Heimatstadt mit Mitteln, die auch aus der Ferne helfen.
During the protest, my friends would send me videos like their last.
Wenn es Proteste gibt, schicken mir meine Freunde Videos mit ihren letzten Erklärungen. Wenn sie dann verhaftet oder vermisst werden, wissen alle, dass etwas schiefgelaufen ist. Sie erklären, wer sie sind und wo sie gerade protestieren. Wenn ich nicht mehr auftauche, passiert das gegen meinen Willen. Solche Videos schicken sie mir, falls sie in Schwierigkeiten geraten.
Und sie organisiert anwaltliche Hilfe für ihre Mitstreiter. Das geht auch von Hamburg aus. Es geht nach draußen, raus aus dem Karo-Viertel, hinein in die weiten Parkanlagen von Planten und Blumen, der Straßenlärm abgeschirmt von alten Bäumen und Büschen. Noch im Sommer war Glasye Kwong zu Besuch bei ihren Eltern in Hongkong, hat eine Kandidatin für die mittlerweile abgesagten Parlamentswahlen unterstützt. Seit dem 1. Juli gilt in der Millionenstadt das neue Sicherheitsgesetz. Seitdem geht die Polizei gegen jeden noch so friedlichen Protest vor.
Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Am 1. Juli hat eine Frau eine Fahne geschwenkt, die für Hongkongs Unabhängigkeit steht. Sie wurde von der Polizei brutal zu Boden geworfen und geschlagen, direkt vor mir. So etwas zu sehen regt mich auf. Die Frau hat einfach nur eine Fahne geschwenkt. Sie hat nichts Gewalttätiges getan.
Sie selbst und ihre Mitstreiter wurden in den Hongkonger Straßen von Unbekannten beobachtet, erzählt Glasye Kwong. Und natürlich habe sie Angst gehabt. In den nächsten Jahren wird Glasye Kwong nicht zurückkehren. Zu groß ist die Gefahr, verhaftet zu werden. So wie der Aktivist Joshua Wong, der sein Studium in Göttingen für eine Reise in die Metropole unterbrochen hatte und nun im Gefängnis sitzt. Glasye Kwong will weiter von Hamburg aus helfen. Hier fühle sie sich einigermaßen sicher, auch wenn sie hier nicht ganz frei sei. Bei Telefongesprächen mit ihren Freundinnen und Freunden in Hongkong gebe es seltsame Echos und Geräusche in der Leitung.
Und es gab auch schon wirklich seltsame Situationen. An mehreren aufeinanderfolgenden Tagen ist mir hier in Hamburg immer wieder das gleiche asiatische Gesicht aufgefallen. An unterschiedlichen Orten. Also in meiner Nachbarschaft, in der Innenstadt, als ich beim Gemüsehändler war. Das fühlt sich seltsam und gruselig an. Es alarmiert mich. Und das war letztes Jahr hier in Hamburg noch anders.
Zurück im Café verrät Glasye Kwong, wie sie mit der Angst und dem Druck umgeht.
Humor ist sehr wichtig. Man muss Humor haben, um in dieser Welt zu überleben. Das steht fest. Das hat mir mein Vater beigebracht. Er sagt mir auch immer, wenn du den Eindruck hast, dass etwas falsch läuft, dann musst du es ändern. Sonst wirst du damit nicht klarkommen. Du musst es ändern, weil es falsch ist. Und wenn ich meine kleinen Nichten und Neffen und meine Cousins sehe, denke ich mir, ich will nicht, dass sie das später auch mal durch müssen.
Ein Porträt über die 24-jährige Aktivistin Glasye Kwong war das von unserem Hamburger Landeskorrespondenten Axel Schröder. Fraktionsaustritte und Ausschlüsse, die gab es in den vergangenen Jahren immer wieder bei der AfD. Die Partei schwächt sich dadurch immer wieder selbst. Intern wurde jetzt wieder mal so heftig gestritten, dass die AfD gleich in zwei Landtagen ihren Fraktionsstatus verloren hat. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Darüber werde ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten in Niedersachsen sprechen, Dietrich Mohaupt. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Konflikte. Streitigkeiten kommen immer wieder vor in allen Parteien. Aber worüber wurde in Niedersachsen so heftig gestritten, dass die AfD-Fraktion dort ja sogar zerfallen ist?
Naja, das ist der seit Jahren anhaltende Richtungsstreit in der Partei. National-konservativ-bürgerliche Strömungen gegen die extrem weit rechts positionierten Kräften vom Schlager eines Björn Höcke oder Andreas Kalbitz, die immer wieder mit teils völkischen, sogar faschistoiden Parolen auffallen. Dieser Streit tobt jetzt hier eben auch in Niedersachsen. Spätestens ist er richtig ausgebrochen, seit vor gut zwei Wochen vor dem inzwischen offiziell aufgelösten rechtsextremen Flügel zugeordnete AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kästner zum neuen Landesvorsitzenden und zum Nachfolger von Dana Gut gewählt wurde. Dana Gut gehört eher zu den gemäßigten Kräften in der AfD. Wobei man auch bei Dana Gut schon einen stramm islamfeindlichen und migrationskritischen Kurs sehen muss. Sie hat sich allerdings bisher immer deutlich von Höcke und Co. distanziert. Das ist so ein bisschen diese eine Konfliktlinie. Und außerdem gibt es da noch diese persönliche Dimension. Dana Gut hatte vor etwa zwei Jahren den Bundestagsabgeordneten Armin Paul Hampel als Landesvorsitzenden in Niedersachsen abgelöst. Dabei wurde richtig viel schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen. Und wenn man jetzt weiß, dass der neue Landesvorsitzende Jens Kästner richtig gut mit Armin Paul Hampel befreundet ist und die beiden in Berlin auch zusammen ein Büro im Bundestag haben, naja, dann lässt das zumindest ein gewisses Maß an Retourkutsche erahnen. Auf jeden Fall aber lässt es rückschließen auf einen deftigen persönlichen Machtkampf hier in Niedersachsen.
Das heißt oft, die AfD beschäftige sich vor allen Dingen mit sich selbst, anstatt Politik zu machen. Was bedeutet so ein Zerfall der Fraktion in der Praxis? Kann sich die AfD in Niedersachsen denn jetzt überhaupt noch politisch einmischen?
Das wird auf jeden Fall schwieriger. Unter anderem verliert sie finanzielle Fördermittel. Da geht es um rund 100.000 Euro monatlich. Im Plenum haben die AfD-Abgeordneten künftig weniger Redezeit. Sie haben im Ältestenrat, wo zum Beispiel über die Tagesordnung beraten wird, weniger Mitspracherecht. Sie müssen Geld zurückzahlen, was sie bisher schon erhalten, aber noch nicht ausgegeben haben. Die AfD muss auch alle für ihre organisatorischen Abläufe der Fraktion genutzten Zimmer im Landtag räumen. Nur die Abgeordneten dürfen ihre Büros behalten. Das macht alles die parlamentarische Arbeit nicht gerade einfacher. Und darum wehren sich ja auch die übrigen 6 Abgeordneten, die da jetzt übrig geblieben sind, vehement gegen diese Vorgänge. Laut Fraktionsstatus muss ein Austritt zum Beispiel gegenüber allen Mitgliedern des Fraktionsvorstands schriftlich erklärt werden. Und das verhindern diese 6 Mitglieder des Fraktions oder die 6 Mitglieder der Fraktion und damit auch des erweiterten Fraktionsvorstands derzeit, indem sie einfach nicht erreichbar sind. Weder persönlich noch per E-Mail, da sind die E-Mail-Accounts auf Urlaub gestellt, die Postfächer der Abgeordneten im Landtag werden nicht geleert. Das wirkt nach außen wie so eine richtig skurrile Schmierenkomödie, mit der verhindert werden soll, dass die 3 Rebellen ihren Austritt aus der Fraktion ordnungsgemäß zustellen können. Aber das hat die Landtagspräsidentin Andretta von der SPD nicht davon abgehalten, die Fraktion gestern offiziell für aufgelöst zu erklären.
Wie hat denn die AfD-Parteispitze auf diese Nachrichten reagiert?
Naja, die sind not amused. Heute am späten Nachmittag will der Bundesvorstand sich mit diesen Vorgängen beschäftigen. Die 3 Rebellen aus Niedersachsen sind dazu nach Berlin vorgeladen. Ich hatte allerdings nicht unbedingt den Eindruck, dass es bei den 3 große Bereitschaft gibt, sich nach Berlin zum Scherbengericht zitieren zu lassen. Im Zweifel drohen ihnen dafür massive Ordnungsmaßnahmen bis hin zu einem Parteiausschlussverfahren. Das hatte jedenfalls der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, ganz konkret für Dana Gut gefordert. Aber Alexander Gauland hat im Bundesvorstand kein Stimmrecht. Man darf also gespannt sein, ob und im Zweifel in welche Richtung das ganze Schmierentheater hier in Schleswig-Holstein in nächster Zeit noch weiter eskalieren wird.
Die Fraktionsaustritte in Niedersachsen machen der AfD zu schaffen. Hintergrundinformationen waren das von Dietrich Mohaupt, unserem Landeskorrespondenten. Die ersten minderjährigen Migranten sind heute aus dem abgebrannten Lager Moria aus Griechenland heute Vormittag in Hannover gelandet. In Moria selbst baut die UNICEF gerade eine Schule für die Kinder. Ein Thema jetzt bei Campus und Karriere, heute mit meiner Kollegin Kate Malaike. Deutschland heute, so hieß diese Sendung. Wir haben heute aus Sachsen-Anhalt, Hamburg und Niedersachsen für Sie berichtet. Ich bin Sabine Schmidt. Danke fürs Zuhören. Noch einen schönen Nachmittag.